Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schäfer-Noske. Katzen haben den diesjährigen Wettbewerb um den Mülheimer Dramatikpreis dominiert. Bei der Hälfte der Stücke, die in die Endauswahl der Mülheimer Theatertage es geschafft haben, spielten diese Tiere nämlich eine wichtige Rolle, genauer bei 3 von 6. Ein witziger Zufall ist das, denn diese 6 Wettbewerbsstücke waren aus insgesamt 170 Uraufführungen ausgewählt worden. So viele, wie es sogar vor der Pandemie noch nie gewesen waren. Wer gewinnen sollte, das wurde gestern wie immer in einer öffentlichen Jurydebatte diskutiert, abgewogen und schließlich dann entschieden. Und den Mülheimer Dramatikpreis, der mit 15.000 Euro dotiert ist, den bekam am Ende die Autorin des Werks, das sogar die Katze im Namen trägt. Unsere Theaterkritikerin Dorothea Markus war für uns dabei.
Dann geht der Mülheimer Dramatikpreis 2023 an Karin Jess für die Katze Eleonore. Herzlichen Glückwunsch.
Und der Publikumspreis, der geht an das Stück Die Katze Eleonore von Jess.
Gleich zweimal gewonnen hat der Monolog Die Katze Eleonore von der Dresdner Autorin Karin Jess beim Mülheimer Stücke-Festival. Karin Jess wurde 1985 in Eckernförde geboren, studierte in Freiburg und Berlin Literatur. Ausgebildet wurde sie auch charmanterweise in einer der Werkstätten des Mülheimer Stücke-Festivals für Autorennachwuchs. Danach wurde sie Dritte beim Dramatikerpreis Osnabrück und zweimal zu den Autorinnen-Theatertagen am Deutschen Theater Berlin geladen. Einen so großen Preis hat sie allerdings noch nie gewonnen.
Und dann, unwillkürlich, leckte ich mir einen Teil meiner Hand, den zwischen Daumen und Zeigefinger. Und erst im Lecken merkte ich, dass ich mich leckte. Die Worte in meinem Kopf wurden breiig, klebrig, hefig, eklig, egal. Ich sah geradeaus und dann blickte der Katze ich plötzlich direkt in die Augen.
Eine Immobilienmaklerin verwandelt sich in eine Katze. Eine Frau merkt, dass alles sinnlos ist und geht in die radikale Weltflucht. Eine Selbstfindung, die zugleich extrem egoistisch ist und damit eine kluge Metapher dafür, was gerade in vielen Teilen der Gesellschaft passiert.
Ich finde es extrem konsequent und extrem provokativ. Es verstört mich und gleichzeitig sage ich die ganze Zeit, ja, richtig so. Ich verstehe dich. Da geht für mich eine Welt auf.
Sagte etwa die Jurorin und Schauspielerin Anita Wulesicza. Die Jury diskutierte lang und entschied am Ende knapp. Für das kleine Stück mit dem großen Horizont. Ein Monolog für eine einzige Schauspielerin. In der Uraufführung vom Staatsschauspiel Dresden war es die lässige, feinnervige Karina Plachetka. Auf den zweiten Platz rutschte damit ein Stück, in dem auch eine Katze mitspielt. Martin Heckmanns, bereits 3-mal für den Dramatikerpreis nominiert, hat in Etwas Besseres als den Tod findest du allemal das Märchen der Bremer Stadtmusikanten in ein gereimtes, bitterkomisches Agitprop-Stück über politische Gestaltung und ihr Scheitern verwandelt. Eigentlich, so Juror Thiel Brickleb, enthalte es sogar mehr Welt als die Katze Eleonore.
Mir ist dort am Ende die politische Breite bei Heckmanns einfach größer. Schafft mehr Zusammenhänge zwischen Dingen, die uns in der Welt im Moment befassen.
Am Ende ist so eine Live-Entscheidung eben doch ein wenig Zufall. Auch Clemens J. Setz war mit seinem Triumph der Waldrebe in Europa nahe am Sieg. Da ersetzt ein Elternpaar ihren verunglückten Sohn durch ein sprechendes iPad. Ein Stück, das viel erzählt über die Macht der Fiktion in der digitalen Gegenwart. Ganz zu schweigen von Elfriede Jelinek, die mit ihrem vielleicht letzten, persönlichsten und großartigen Stück Angabe der Person über allem schwebte, aber den Preis schon sehr oft bekommen hat. Was sagt die Auswahl 2023 für heutige Gegenwartsdramatik aus? Dazu Jurysprecherin Christine Wahl.
Das ist, was ich als eine hohe Diskursfitness beschreiben würde. Eine große Lust, sich sehr wach und sehr versiert auf diesen Debattenfeldern unserer Tage zu bewegen.
Seltsam deplatziert wirkte dennoch manches Stück diesmal in der Auswahl. Etwa die beliebige Text- und Themenfläche Die Kunst der Wunde von Katja Brunner. Oder die ziemlich arrogante Selbstbespiegelung der Institution Theater, die Bühnenbeschimpfung der hochgelobten Sivan Ben Yishai. Manchmal konnte man sich während des Festivals erschrecken, wie hermetisch sich Stücke und Inszenierungen selbst bespiegeln. Von einem konnte man das allerdings nicht behaupten. Seltsamerweise das dritte, in dem sich eine Schauspielerin in eine Katze verwandelt. Sisters von Goldie Barton und ihrer Gruppe Glossy Pain. Eine total lässige Überschreibung von Tschechows Drei Schwestern mit knalligen Dialogen, die an Schmerzgrenzen von Rassismusdiskursen und Identitätsdebatten gehen und dennoch große Schauspielerinnenmomente bieten, wären doch alle Gegenwartsstücke so unterhaltsam und lehrreich zugleich.
Die Mühlheimer Theatertage sind mit der Preisvergabe zu Ende gegangen. Das war ein Beitrag von Dorothea Markus. Schwangere Auster, so sagen die Berliner zu dem Gebäude in der Nähe des Kanzleramts, in dem seit 1989 das Haus der Kulturen der Welt residiert, eine Mittlerorganisation der auswärtigen Kulturpolitik. Immer wieder musste das Gebäude saniert werden und danach folgt schon fast traditionell die Wiedereröffnung mit einem Fest. Diesmal dauerte es 3 Tage lang und das Haus der Kulturen der Welt hat auch einen neuen Direktor bekommen, Bonaventure So Becheng Dikung. Ein Mann aus Kamerun, der seit mehr als 25 Jahren vor allem in Berlin lebt. Als Chefkurator der Documenta hatte er 2017 viele Künstlerinnen und Künstler aus Afrika und Südamerika präsentiert und so schien er bei der Nominierung vor 2 Jahren vielen der Richtige zu sein für eine Neuausrichtung des Hauses der Kulturen der Welt. Inzwischen gab es aber vor allem Kritik an dem neuen Leiter. Und zwar wurde ihm eine Nähe zur BDS-Bewegung unterstellt, die zum Boykott Israels aufruft und vom Bundestag als antisemitisch eingestuft wurde. Vorwürfe, die der neue Direktor stets zurückgewiesen hat. Carsten Probst war jetzt bei der Wiedereröffnung dabei. Herr Probst, welche Botschaft sendet denn das Haus der Kulturen der Welt jetzt mit dem Eröffnungsfest nach all den Diskussionen?
Ja, es sind eigentlich 2 Botschaften. Frau Schäfer-Noske, bei seiner Eröffnungsrede rief also der neue Intendant Bonaventure So Becheng Dikung aus: Wir kommen als Freunde. Und das war sicherlich gegen alle KritikerInnen gerichtet, die in den letzten Monaten mehr oder weniger unverbrämt den Verdacht geäußert hatten, eben das Haus der Kulturen der Welt werde jetzt womöglich zu einem Hort für diese von Ihnen erwähnte BDS-Bewegung und gegen Israel agitieren. Also, So Becheng Dikung will keine Agitation, keine Kampfansagen, sondern zur Vermittlung und Verständigung in den vergifteten Debatten um Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit aufrufen und dazu beitragen. Die 2. Botschaft sollte dann eben auch dieses Eröffnungsfestival selbst aussenden mit so seiner betont fröhlichen, lockeren Atmosphäre, viel Musik, Performances, Tanz. Das Haus hat sich also so quasi schon demonstrativ für die ganze Umgebung im Berliner Tiergarten, wo es liegt, geöffnet. Auf der Dachterrasse waren Party und Konzert angesagt. Am Wasserbecken vor dem Haus mit dieser markanten Henry Moore-Skulptur ist so ein kleiner Pavillon mit bunten, im Wind flatternden Bändern entstanden, wo die Leute dann ihre Füße im Wasser baden. Also ich sag mal, diese Niederschwelligkeit ist so ein Signal. Alle sind willkommen, sollen sich frei bewegen können. Mhm. Eben aber auch als Abgrenzung gegenüber dem bisherigen Programm unter dem früheren Intendanten Bernd M. Scherer, das immer so ein bisschen als theorielastig galt.
Mit dem Haus eröffnet auch eine groß angelegte Ausstellung unter dem Titel O Quilombismo. Worum geht es da denn?
Ja, das ist fast so ein bisschen wie ein Leitmotiv zur neuen Intendanz von Bonaventure So Becheng Dikung. Der Begriff ist zentral eigentlich für das Selbstverständnis des Hauses. Er wurde von dem afro-brasilianischen Philosophen und Politiker Abdias Nascimento Anfang des 20. Jahrhunderts geprägt und der bezog sich auf eine historische Figur, nämlich des Zumbi dos Palmares, eine im 17. Jahrhundert als Sklave aus dem Kongo nach Brasilien gelangte Figur, ein Begründer dieser Quilombo-Bewegung, der seine Leidensgenossinnen eben gegen die portugiesischen Kolonisatoren zum Widerstand aufrief. Aber, und das ist das Entscheidende, dieser Widerstand beruhte eben nicht auf Gewalt und offenem Kampf und Guerillataktik, sondern man gründete eigene Communities, die sich als egalitär, antikolonial verstanden und sich im Lauf der Jahrhunderte überall im afroamerikanischen Staaten und Gemeinschaften ausbreiteten, über ganz Amerika hinweg. Dieses Modell einer, so nennt es jetzt So Becheng Dikung, plurivalen, also nicht universellen Gesellschaft, bietet also Schutz vor Gewalt und Diskriminierung und das Haus soll sozusagen durch seine Agenda genauso etwas ausstrahlen und in der Ausstellung geht es eigentlich auch um Positionen afroamerikanischer KünstlerInnen, die das in irgendeiner Weise umsetzen.
War denn von diesen Vorwürfen Verbindung zur BDS-Bewegung noch irgendetwas zu spüren bei der Eröffnung?
Ja, das klang bei den Eröffnungsreden vor allem an. Kulturstaatsministerin Claudia Roth beispielsweise mahnte ganz deutlich, wie sie es seit der letzten Documenta eigentlich ja auch immer tut, man werde also seitens der Bundesregierung keinerlei Ausstellungen und Projekte fördern und unterstützen, die irgendwie BDS-freundlich und gegen Israel gerichtet seien. Und das Wort richtete sie damit auch direkt an den neuen Intendanten. Und Nikung betonte in seiner Rede wiederum die Kunstfreiheit, aber er schränkte auch ein, und das tut er auch schon länger, diese Freiheit, diese Kunstfreiheit darf eben nicht die Freiheit von anderen kompromittieren. Das alles sind, Frau Schäfer-Noske, relativ geübte Standards inzwischen. Ansonsten spielte das Thema Israel in dieser Ausstellung, bei diesem Festival auch keine Rolle, aber es ist schon angekündigt, dass das HKW später in seinem Programm auch die Debatte um Antisemitismus und Postkolonialismus führen wird und da auch zur Vermittlung beitragen will.
Also ein gelungener Einstand des neuen Intendanten. Unser Kunstkritiker Carsten Probst war das aus Berlin über die Wiedereröffnung des Hauses der Kulturen der Welt mit einem Festwochenende.
Meine Großmutter war Schauspielerin, hatte aber das Theaterspielen schon Mitte der 60er Jahre aufgegeben. Zu abgeschmackt sei alles geworden. Dieses Wort benutzte sie gerne, wenn sie über das heutige Theater sprach. Abgeschmackt. Dabei hatte sie sich seit Jahren schon nichts mehr angesehen. Und so wenig sie sich, wenn man ihren Beteuerungen Glauben schenken, jemals auf eine Bühne zurückgesehnt hatte, so sehr war das Theatralische, ja Dramatische in ihr alltägliches Dasein hinübergerutscht.
Joachim Meyerhoff liest aus seinem autobiografischen Bestseller »Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke«. Bei seinen Großeltern in München hat er nach dem Abitur gewohnt, um an der Otto-Falkenberg-Schule Schauspiel zu studieren. Die Schule hatte ihn nämlich zu seiner großen Überraschung aufgenommen. Um die Ecke der Falkenberg-Schule befinden sich die Münchner Kammerspiele. Und dorthin ist Meyerhoff jetzt zurückgekehrt, um die Hauptrolle in Tschechows Platonow zu spielen. Ein Stück über die russische Gesellschaft im Niedergang, das gestern Abend hier unter dem Titel »Die Vaterlosen« Premiere hatte. Unser Theaterkritiker Sven Ricklefs hat die Aufführung gesehen.
Früher haben die Leute geliebt und gehasst, aber ja, waren sie auch fähig zu Protest und Verachtung.
Ja, weil das sind sie also heute nicht mehr.
Ja,
und deswegen siegt alles dahin.
Da ist er schon, der berühmte Generationenkonflikt, den der erst 18-jährige Anton Tschechow als eines seiner Grundmotive in seinem Erstling verarbeitete und dabei bereits die ganze Hellsicht des Menschenflüsterers zeigte. Und vier Generationen hat nun auch die Regisseurin Jette Steckel in diesen Vaterlosen ausgemacht. Vier Generationen, denen sie im Programm die Begriffe Boomer oder Generation X, Y und Z zuordnet und sie damit auch im Hier und Jetzt verortet. Kein Wunder also, dass das Stück, das eigentlich eher unter dem Namen Platonow bekannt ist, in den Münchner Kammerspielen nun unter dem Titel »Die Vaterlosen« gespielt wird, den Tschechow ihm in seinem Tagebuch gab. Dabei räumt Jette Steckel gerade der Vätergeneration in ihrer Inszenierung einen ganz besonderen Platz und eine Metaebene ein. Unter dem durchaus komischen Titel »Dead Man Talking« Dad wie Vater mit D-A-D geschrieben, hat sie die würdige Eminenz der deutschen Theaterdramaturgie, den 74-jährigen Karl Hegemann, eingeladen, in jeder Aufführung einen anderen Talkgast seiner eigenen Generation zu empfangen. Was wohl als geistreich pointierter Effekt gedacht war, entpuppte sich allerdings nun bei der Premiere mit dem ersten Gast, dem eigentlich als radikal bekannten Filmemacher Ulrich Seidel, als eher mau verpuffende Einlage. Und so steht naturgemäß trotzdem auch in München Platonow im Mittelpunkt, der langsam verblühende Dorfschullehrer, in den sich noch immer die Frauen verlieben. Der bringt in Gestalt von Joachim Meyerhoff mit seiner großartig in Szene gesetzten wechselwendigen Rückgratlosigkeit eine Festnacht durcheinander. Eine Hochzeit ist zu feiern, eine Zwangsversteigerung steht an. Veränderung liegt in der Luft, Hilflosigkeit, Resignation und Scheitern sind die Reaktion. Liebe ist die Sehnsucht, doch die Angst vor ihr stellt sich ihr zugleich in den Weg. Und Platonow? Platonow, der verzweifelte Zyniker, sagt den anderen Wahrheiten ins Gesicht, die eigentlich auch und vor allem ihn selbst betreffen.
Sophia, was ist das denn? Dieses ganze Leben, was ist das denn? Wozu machen Sie denn da so ein Theater?
Wer hat Ihnen das Lügen beigebracht? Sie sind ja bis ins Mark verdorben.
Gemeint sind wir alle mit Fragen wie diesen und so hat Regisseurin Jette Steckel ihre Vaterlosen aus dem Zuschauerraum der Kammerspiele heraus entwickelt. Von dort herauf tritt das grandios den tschechowschen Figurenkosmos bevölkernde Kammerspielensemble auf, um dann, auf dem schmalen Grat vor dem eisernen Vorhang, in der ersten Stunde dieser insgesamt vierstündigen Aufführung sich und uns ganz nah zu sein, sich hineinzufinden und zu fühlen in dieses Stück, das sich um Leben dreht, um Liebe und um Vergeblichkeit, um jeder gegen jeden und Generation gegen Generation. Danach geht der Raum auf und lässt den Blick zu auf Florian Lösches beeindruckenden Wald aus 1000 Fiberglasstäben. Und hier werden sich diese Menschen immer ferner rücken, auch wenn sie sich körperlich manchmal verzweifelt nah sind, werden sich zwischen den Stäben suchen und verlieren, werden über sie fallen und krachen, zu Boden gehen, werden sich mit ihnen kreuzigen oder zwischen ihnen zucken und zur auflodernden Musik tanzen. Es ist, als dehnte sich dieses Stück dabei über seine Dialoge hinaus in den Raum und in den Sound aus. So als formulierte sich sein Schrei nach Leben und nach Liebe in einer Art Gesamtbühneninstallation. Und wenn Platonow schließlich verjagt ist, hinaus ins Foyer und nicht erschossen wie sonst, und wenn die von ihm verletzten Frauen jede einzelne ihre Wut wunderbar herausgekotzt hat, dann geht das Licht aus über einem Tschechow-Abend, der einem in seiner kruden und komplizierten Schönheit noch lange im Gedächtnis bleiben wird und der den Münchner Kammerspielen sicherlich einen Blockbuster beschert.
Sven Rickleffs war das für die Premiere Die Vaterlosen an den Münchner Kammerspielen mit Joachim Meyerhoff. Lorin Mazel war ein großer Dirigent. Schon mit 9 Jahren hat er ein Orchester dirigiert, anlässlich der New Yorker Weltausstellung. Und in den folgenden Jahren stand das Wunderkind Little Mazel am Pult von Orchestern in vielen Städten der USA, vor tausenden Menschen im Publikum, der Beginn einer Weltkarriere. Wenig bekannt ist, dass Lorin Mazel auch komponiert hat, darunter eine Oper. 1984 ist eine Umsetzung des dystopischen Romans von George Orwell. Der Generalintendant der Bayerischen Staatsoper in München, August Everding, hatte Mazel damals mit der Komposition beauftragt. Doch bevor das Werk fertig war, ist Everding gestorben. Mazel hat die Oper dann für das Royal Opera House in London geschrieben. Bei der Uraufführung 2005 ist das Werk aber dann vom Fachpublikum derart verrissen worden, dass sich danach keiner mehr an die Oper rangetraut hat. Die Premiere von 1984 gestern Abend in Regensburg war also die deutsche Erstaufführung. Unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs war dabei und ich habe ihn gefragt, ob es denn nur an den schlechten Kritiken lag, dass sich bisher keiner mehr an die Oper herangetraut hat.
Nicht nur, sicherlich auch, weil an prominenter Stelle oder an prominenten Stellen dieses Werk wirklich als eklektizistisch kritisiert wurde. Auch die Umsetzung oder die Übersetzung des Romans von Orwell galt als zu simpel gestrickt und bühnenmäßig war das eine große Show damals. Auch das stieß auf Einwände. Ein anderes Problem, aber ganz pragmatisch gesprochen, war bisher, dass es gar nicht verlegt wurde, bei keinem großen Verlag das Aufführungsmaterial lag und dass es eben riesig orchestriert ist. Und nun hat das Boosey & Hawkes, ein sehr renommierter Verlag, unter seine Fittiche gleichsam genommen und es gibt eine Bearbeitung von Norbert Biermann, die in Abstimmung mit der Witwe von Lorin Mazel jetzt eine etwas schlankere musikalische Instrumentierung bietet, sodass eben auch so ein mittleres Haus das durchaus stemmen kann.
1984 ist ja ein Mahnmal gegen den Überwachungsstaat. Wie setzt denn Regisseur Sebastian Ritschl das auf der Bühne um?
Durchaus eindrucksvoll. Wir haben den ganzen Abend über eine dunkle Atmosphäre. Es ist grau oder schwarz-weiß, je nachdem. Ein Überwachungsstaat, es kommen dann immer wieder Videomonitore herunter. Da spricht dann eben der Staat, das System und sagt eben, was alles toll ist. Also das fängt damit an, dass die Kartoffel Äpfelernten besser sind, bis hin zu, dass man eben die Feinde dabei ist zu besiegen. Das Ganze haben wir immer wieder. Und dazwischen versucht sich eben das Liebespaar des Stücks, Winston und Julia, irgendwie zu behaupten. Viel mit Gefängnissymbolik wird gearbeitet, mit Stahlstreben, sehr reduziert. Also eigentlich gegen die Uraufführung, Inszenierung von Robert Lepage, die sehr, sehr farbenreich war und eben mit großer Opulenz gearbeitet hat, geht es hier in den Minimalismus. Der, muss ich sagen, funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
Musikalisch wurde bei der Uraufführung schon diese Mischung von unterschiedlichen Stilen heftig kritisiert. Sie haben das ja schon angesprochen mit dem Eklektizismus. Ist das Ganze vielleicht eher eine Revue als eine Oper?
Also man merkt jetzt, wenn wir nach 20 Jahren drauf schauen bzw. drauf hören, merkt man schon, dass das heute gar kein großes Problem mehr ist. Denn wir haben ja vor 20 Jahren eine Diskussion noch mehr gehabt, was ist Avantgarde, was ist neue Musik. Bevor ich weiterspreche, ist dies ein kleiner Eindruck und zwar gleich aus der Ouvertüre. Da hören wir schon, da kommen wir fast auf den Punkt, den Sie sagten, Revue. Ja, das ist durchaus auch trotz aller heftigen Rhythmik hat es etwas Leichteres, fast etwas Unterhaltsames. Diese Elemente verwendet Marcel immer wieder. Es sind auch Stilzitate oder Stilkopien, würde ich eher sagen. Vieles ist Puccini-esk. Der Wille zur großen Geste, zum großen Pathos ist auch da und manches ist simpel gestrickt. Anderes aber wiederum, und da finde ich es dann spannend, das sind ganz eigenwillige Klangmischung. Es kriegt so ganz merkwürdige Zwischenebenen, die die Musik da aufsperrt und aufspannt. Mein Einwand wäre, dass es mit der Gesamtlänge dann mit Pause von nicht ganz 3 Stunden doch teilweise gerade vor allen Dingen auch im ersten Teil sich arg zieht und dass das Ganze musikalisch vor allen Dingen dann doch zu sehr auf der Stelle tritt. Diese Probleme gibt es also nach wie vor, aber wir können etwas lockerer, denke ich, auf die Musik schauen, das durchaus als ein adäquates Werk des Musiktheaters begreifen und dann durchaus auch erleben.
Sie haben schon angesprochen, dass da auch etwas zusammengekürzt worden ist von der Besetzung. Ist es also ein Werk, das sich jetzt auch für andere kleinere Häuser gut eignen würde?
Ja, es ist nur eine Reduzierung, wie gesagt, bei der Instrumentierung, beim Orchester. Tom Woods hat das sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Ist auch toll besetzt. Ich nenne jetzt nur das Paar, eben Winston, Jan Schadlow und Theodora Wager als Julia. Eine gute Ensembleleistung. Ich bin nicht ganz sicher, ob man dieses Werk jetzt überall unbedingt zwingend nachspielen muss. Dazu hat es eben dramaturgisch dann doch einige Schwächen. Aber die Regensburger Produktion, die fand ich über weite Strecken wirklich auch ergreifend. Und unter die Haut gehend und auch in die Ohren gehend.
Jan-Florian Fuchs war das über die deutsche Erstaufführung der Oper 1984 von Lorin Marcel in Regensburg. In die Türkei. Viele kritische Kulturschaffende aus der Türkei, die inzwischen in Deutschland wohnen, die waren schon nach dem Ausgang des ersten Wahlgangs desillusioniert. Überzeugt, dass Erdogan auch die Stichwahl gewinnen wird, hatten sie bereits alle Hoffnungen auf eine Veränderung in ihrem Heimatland verloren. Jetzt sei damit zu rechnen, dass noch mehr Leute aus dem Kulturbetrieb die Türkei verlassen würden, so ihre düstere Prognose. Auch bei der Eröffnung des Frauenfilmfestivals in Ankara spielte der Ausgang der Präsidentschaftswahl eine zentrale Rolle. Ein Beitrag von Christian Berndt.
Am Schluss der Eröffnungsfeier des Internationalen Frauenfilmfestivals Ankara stehen alle Beteiligten zusammen auf der Bühne und singen »Wir wollen nicht weniger, wir wollen mehr«. Die Eröffnung stand ganz unter dem Eindruck von Erdogans Wahlsieg. Trotzdem herrschte Optimismus unter den Veranstalterinnen und Gästen.
Es war ganz wild, muss ich schon sagen. Also die Damen, die waren ja wirklich sehr politisch. Die haben die Regierung wie immer sehr scharf kritisiert und Kampfbereitschaft war da. Also die Frauen sind bereit zu kämpfen.
Trotz der großen Enttäuschung über den Ausgang der Wahlen will man weiter Widerstand leisten, sagt Ahmet Boyacıoğlu, der das Festival besucht hat. Er selbst leitet mit dem Antalya Golden Orange Film Festival das wichtigste türkische Filmfestival.
Erdogan hat in der Großstädte die Mehrheit verloren, überall. Über 30 Großstädte, Erdogan ist der Zweite. Und in 9 Monaten werden kommunale Wahlen stattfinden und mit großer Wahrscheinlichkeit wird er das verlieren.
Boyacıoğlu glaubt deshalb auch nicht, dass das Antalya Filmfestival in Zukunft keine kritischen Filme mehr wird zeigen können. So unterstützt beispielsweise der sozialdemokratische Bürgermeister der Stadt das Festival.
Ich bin mir ganz sicher, dass es noch politischer werden wird.
Skeptischer sieht die türkische Filmemacherin Şirin Erensoy die Lage.
There is a will to look for alternatives elsewhere, yes.
Erensoy sagt, es gibt unter türkischen Filmschaffenden jetzt noch verstärkter den Willen, nach Alternativen im Ausland zu suchen. Erensoy, die im Libanon aufgewachsen ist und in Kanada studierte, ist 2008 nach Istanbul zurückgekehrt und hat dort eine Videodokumentation über die Gezi-Proteste 2013 gedreht. Nieder mit der Regierung, rufen Demonstranten. Der Film läuft derzeit im Rahmen des Herbstsalons im Berliner Gorki-Theater. Zur Veranstaltungsreihe gehören Diskussionen, Performances und Filmvorführungen zum 10. Jahrestag der Gezi-Proteste in der Türkei. Erensoy hat das Filmprogramm mitkuratiert. Die Gezi-Proteste waren ein einmaliger Moment in ihrem Leben, sagt Erensoy. Dieses Gefühl des Aufbruchs wollte sie dokumentieren. Aber seitdem habe sich die Türkei sehr verändert. Erensoy kam nicht ins Gefängnis, aber verlor ihre Stelle an der Universität in Istanbul und ist seit 2021 an der Filmuniversität Babelsberg. Jetzt, nach Erdogans Wahlsieg, sieht sie als wichtigste Aufgabe, Frauen und LGBTQ-Gruppen in der Türkei zu unterstützen.
LGBTQI+ people go out during Pride Week every year.
LGBTQ-Gruppen gehen immer noch während der Pride Week auf die Straße, erzählt Erensoy, obwohl die Gay-Paraden seit Jahren verboten sind. Die Menschen werden weiter kämpfen, sie könnten sich nicht den Luxus erlauben, aufzugeben. So sieht es auch die türkische Dokumentarfilmerin Neşla Demirci, die kurz vor den Wahlen mit tausenden anderen Künstlern ein Manifest veröffentlicht hatte, in dem sie Freiheit und ein Ende der Zensur forderten.
Yani aslında bu hükümetin intikam, kin, nefretle siyaset yapmasına.
Sie sind Rache und Hass der Regierung gewöhnt, sagt Demirci. Deshalb ist ihre Angst jetzt nicht größer als vorher. Sie könnte alleine wegen ihres Dokumentarfilms Ausnahmezustand jederzeit verhaftet werden. Der lief auf dem diesjährigen Dockfest in München und behandelt die Säuberungswelle im öffentlichen Dienst nach dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei 2016. Sie ist überzeugt, jetzt wird es noch schlimmer.
Erdogan da hala.
Das Land sei etwa, was Frauenrechte betrifft, auf dem Weg zurück ins Mittelalter, so Demirci. Erdogan werde nach dem Wahlsieg noch wütender und autoritärer regieren. Aber demnächst ist ein Treffen mit Unterzeichnern des Manifests geplant, um über weitere Formen des Protestes zu beraten. Die Türkei wird Demirci jedenfalls nicht verlassen. Demirci plant bereits den nächsten Film. Sie hat inzwischen Übungen darin, versteckt zu filmen, sagt sie. Aufgeben will sie in der Türkei nicht, aber der schon seit Jahren andauernde Exodus von Filmschaffenden wird sich wahrscheinlich verstärken, sofern es, meint Demirci, überhaupt noch möglich ist, Visa für Europa zu bekommen.
Christian Berndt war das über Reaktionen aus der türkischen Filmszene auf den Ausgang der türkischen Präsidentschaftswahl. Bald geht es los. Ab Mitte Juni kann der bundesweite Kulturpass für 18-Jährige genutzt und das Guthaben über 200 Euro eingelöst werden. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Kulturstaatsministerin Roth erwartet sich nämlich davon deutliche Impulse für die Kulturszene. Für das Angebot haben sich seit Freischaltung der Plattform Mitte Mai mehr als 700 Anbieter registriert. Was nach Nachfrageförderung klingt, soll aber breitenwirksam kulturelle Teilhabe ermöglichen und mit Kultur in Berührung bringen. Über eine App oder Website können dann Tickets für Kulturevents wie Kino, Konzerte, Theater erworben werden. Bücher, Tonträger, Musikinstrumente zählen auch dazu. Amazon, Netflix und Spotify müssen aber draußen bleiben. Um die App nutzen zu können, müssen sich Interessierte über die Online-Funktion des Personalausweises erstmal identifizieren. Sollte der Zuspruch groß sein, wird der Kulturpass fortgesetzt und auch auf Jüngere ausgedehnt, versprachen die Kulturstaatsministerin Roth und ihr Kabinettskollege Finanzminister Lindner. Am heutigen Jahrestag der Niederschlagung der Massenproteste auf dem Tiananmen-Platz in China 1989 hat es in Hongkong mehrere Festnahmen gegeben. Hongkong war lange die einzige Stadt in China, in der noch Mahnwachen stattfinden konnten, bis auch die vor 3 Jahren verboten wurden. Zhang Wei war bei der blutigen Niederschlagung der Proteste damals dabei, als mit Panzern gegen prodemokratische Studenten vorgegangen wurde.
Ja, die Studentenproteste haben der Regierung eine Menge Scherereien bereitet. Sie wusste damals nicht, wie sie damit umgehen soll. Aber die Führung hätte damals anders handeln können, sagt der heute Mitte 50-Jährige. Nichts rechtfertigt den Einsatz von Panzern in den Straßen Pekings, sagt er. Das werden wir niemals verzeihen.
China versucht, das Ereignis aus dem nationalen Gedächtnis zu löschen. Von chinesischen Internetseiten wird jede Erwähnung der Niederschlagung entfernt. Von London bis New York wird aber heute daran erinnert.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem von den Krawallen und Ausschreitungen gestern Abend in Leipzig. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.